Wie gut ist es zu wissen, dass wir einen Gott haben, der über all unsere Sinnen wacht. Und unserem Gott entgeht gar nichts, wenn wir auch das manchmal denken. Das ist so vieles, was in dieser Welt geschieht und was uns auch derzeit sicherlich auch bewegt. Und auch wenn wir jetzt wieder in die Offenbarung hineinsehen, in Kapitel 9, dann sehen wir auch einige Dinge, die uns beinahe zum Erschüttern bringen. Oder Kapitel 9 hat der Matthias gelesen, ich lese Kapitel 8. Das Kapitel 8 ist das, womit wir uns heute hauptsächlich beschäftigen wollen. Hier geht es um die Öffnung des siebten Siegels und um die Posaunengerichte. Und als es das siebente Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel von etwa einer halben Stunde. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte eine goldene Räucherpfanne. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es mitsamt den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Throne ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels auf vor Gott. Und der Engel nahm die Räucherpfanne und füllte sie mit Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde. Und es entstanden Stimmen und Donner und Blitze und Erdbeben. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit zu posaunen. Und der erste Engel posaunte, und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel posaunte, und es wurde etwas wie ein großer, feuerspeiender Berg ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut, und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, welche Seelen haben, starb, und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Und der dritte Engel posaunte, da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen, und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut, und viele der Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Und der vierte Engel posaunte. Da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil derselben verfinstert würde und der Tag ohne Beleuchtung sei, seinen dritten Teil. Und die Nacht in gleicher Weise. Und ich sah und hörte einen Adler, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief, wehe, wehe, wehe denen, die auf Erden wohnen, wegen der übrigen Posaunenstimmen, der drei Engel, die noch posaunen sollen. Wir starten heute in diese Posaunengerichte hinein. Das ist auch das Thema der heutigen Predigt, der Start zu den Posaunengerichten. Und noch immer schauen wir rückblickend oder in diesem ersten Teil des Textes auf das Lamm, welches das Buch mit den sieben Siegeln aus der Rechten dessen Name, der auf dem Throne sitzt, haben wir im Vorspann schon alles betrachtet. Und das Lamm, das für würdig erachtet worden ist, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen. Wir wissen, es ist einzig und allein der Herr Jesus, der dieses Lamm ist. Der Herr Jesus, der sein kostbares Blut für die Sünde der Welt vergossen hat. Und es ist gut, wenn wir fortwährend auf dieses Lamm, auf den Herrn Jesus schauen. Nicht hier nur bis zum siebten Siegel, sondern fortwährend, jeden Tag aufs Neue. Wenn wir auf ihn schauen, dann haben wir die richtige Blickrichtung. Er ist würdig, die Siegel zu brechen, aber auch er ist würdig, von uns alle Ehre zu bekommen. Einiges hatten wir ja schon betrachtet, was in diesen Siegelgerichten geschieht, wenn das Lamm diese Siegel bricht. Und es sind ja außerordentlich schlimme Ereignisse dabei, von denen wir uns auch ganz gerne distanzieren und uns davon absondern. Wir haben kein Interesse, dass es über uns kommt, diese Dinge. Und wenn man heute in die Ereignisse dieser Weltzeit hineinschaut, die Ereignisse dieser Welt beobachtet, dann meint man ja schon fast, kann es eigentlich auch noch schlimmer kommen. Ja, wie in Europa, wir haben ja immer sind noch weitgehend verschont, aber auf anderen Kontinenten sieht es schon ganz anders aus. Doch die Offenbarung, die lehrt uns, das ist bei weitem noch nicht das Ende, was wir derzeit erleben. Es kommen noch viel, viel schlimmere Dinge auf diese Welt zu. Es wird noch einiges, viel Schlimmeres auf die Menschheit hereinbrechen. Und liebe Geschwister, wie froh und dankbar können wir das immer nur sagen, wie froh und dankbar können wir sein, dass unser Herr Jesus die Gerichte der Trübsalzeit nicht über seine Gemeinde ausgießt. Ich kann es immer nur wieder betonen, er hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern wir können aufatmen, wir können frei sein, er hat uns erlöst, er hat uns erkauft durch sein Blut. Er nimmt seine Gemeinde, die er seine Braut ist, nicht hinein in den Zorn Gottes. Wir sind seine auserwählte Braut und seine Braut holt er bald zu sich, bevor diese Dinge auf die Welt hereinbrechen. Welcher Bräutigam würde zuerst seinen Zorn auf die Braut loslassen, bevor er sie heiratet? Das ist völlig absurd. Der Herr Jesus auf keinen Fall. Und würde die Braut überhaupt dann noch ein Jawort geben? Das ist die andere Seite. Wollen wir doch gar nichts wissen von so einem Bräutigam. Ja, der Herr Jesus ist unser Bräutigam. Die Gemeinde ist die Braut und die Vermählung, die wird bald stattfinden. Die Entrückung und dann die Vermählung. Und wir rechnen damit, dass der Herr Jesus bald seine Braut zu sich holt. Und wir müssen uns immer wieder aufs Neue die Frage stellen, sind wir bereit, bist du bereit, ihm zu begegnen? Der Herr Jesus kommt bald. Wir sehen das in dieser Weltzeit. Und zugleich haben wir uns in der letzten Predigt auch ein Stück weit daran erfreut und erquickt. Und ich denke, das hat uns auch erbaut, dass unser Herr Jesus, dass unser Gott vor der Öffnung des siebten Siegels dem Gericht noch eine kurze Zeit der Gnade gewährt oder dass er noch dem Gericht ein Stück weit abwehrt. Warum? Wir haben es gesehen. In der letzten Predigt, wir haben uns diese 144.000 hier in Betracht gezogen, in Kapitel 7, Vers 4 haben wir davon gelesen, das geht ja bis Vers 8, wo man sieht, 12.000 Leute wurden da herausgerufen aus jedem Stamm des Volkes Israel. Niemand anders als Israel. Lassen wir uns da von niemandem in die Irre führen. 144.000 Knechte Gottes aus allen Stämmen Israels, die wurden versiegelt. Und anschließend lesen wir ja von einer Schar, die niemand zählen kann, wie uns Johannes das berichtet. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Zungen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm angetan mit weißen Kleidern und Palmen in den Händen. Und sie kommen aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider hell gemacht und gewaschen im Blute des Lammes. Seine große Freude. Wie viel Gnade der Herr noch in der Trübsalzeit schenkt. Ich habe es auch das letzte Mal betont. Die Menschen, die wir hier finden, das ist nicht mehr die Gemeinde. Das sind Erlöste aus der Trübsalzeit. Die gehören auch nicht zum Heilskörper Gemeinde. Das ist eine andere Gruppierung. Aber wir sehen, dass Gott selbst in diesen Gerichtszeiten noch retten möchte. Gnade inmitten im Gericht, das sehen wir hier in wundersamer Weise. Und wohl dem Menschen, der umkehrt von seinem bösen Wege und sich durch das Blut des Lammes erretten lässt, solange es noch möglich ist. Und wir können durch die ganze Bibel hindurch erkennen, dass Gott den Menschen zur Umkehr und zur Buße bewegen will. Oder denkt ihr, dass Gott einen Gefallen hat, wenn er Menschen ins Unglück rennen lässt oder wenn Menschen durch Katastrophen hinweggenommen werden und wenn sie dann letztendlich in der Gottesferne landen im Totenreich und danach später in seinem Gericht und in der Hölle, da hat Gott keinen Gefallen daran. Wir wissen aus Hesekiel 33, 11, Spricht der Herr, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose sich abwende von seinem Wege und lebe. Wir haben keinen Gott, der sich freut, wenn Menschen verloren gehen. Und wir müssen immer wieder bedenken, allein bei Gott gibt es ja das wahre Leben, das gibt es nirgends sonst. Allein bei Gott gibt es echte Sicherheit in dieser Welt. Was haben wir da schon für Sicherheit? Allein bei Gott gibt es echte Zufriedenheit. Allein bei Gott gibt es echte Freude und wahre Führung. Allein bei Gott gibt es auch echte Gemeinschaft. Heißt es doch hier am Ende des 7. Kapitels, und sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Was haben wir für einen Gott? Wenn das der Herr bei dieser Gruppierung tut, wie viel mehr wird er das bei seiner Gemeinde tun, die mit ihm vermählt ist? Wie viel mehr wirst du Leben pur erfahren bei ihm und bei ihm zu Hause sein? Er hat uns ja versprochen, dass er gekommen ist, um uns Leben zu geben. Leben im Überfluss, sagte er. Ich bin gekommen, damit sie Leben im Überfluss haben. Die Frage ist, ob wir uns danach sehnen. Sehnst du dich danach? Vielleicht geht es dir sogar wie mir. Bei mir wird diese Sehnsucht immer größer. Leben im Überfluss zu haben, beim Herrn Jesus. Und liebe Freunde und Geschwister, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass alle unsere Erwartungen, wenn wir bei dem Herrn Jesus sind, völlig übertroffen werden. Das wird einfach genial sein. Es wird wunderbar sein bei ihm. Aber nun möchten wir uns dem Kapitel 8 zuwenden. Denn darin sehen wir die Öffnung des 7. Siegels. Die Öffnung des 7. Siegels. Voraus dann die 7 Posaunengerichte hervorgehen. Die 7 Posaunen. Und hier sehen wir natürlich, dass die Spannung steigt. Dieses eine Siegel ist noch nicht geöffnet, dieses 7. Siegel von diesem Buch, das das Lamm aus der Rechten dessen genommen hat, der auf dem Thron sitzt. Und dieses 7. Siegel muss noch gebrochen werden, beziehungsweise geöffnet werden. Doch wir sind erstaunt, als dann dieses 7. Siegel gebrochen wird. Vers 1 heißt es hier, und als es das 7. Siegel öffnete, da meint man, jetzt geht ein neues Gericht los, sofort. Nein, sondern wir lesen hier von einer Stille im Himmel. Da entstand eine Stille im Himmel. Von einer halben Stunde steht hier. Eine Stille im Himmel von einer halben Stunde. Das soll der erste Punkt sein, auf den ich eingehen möchte. Die Stille im Himmel. Das scheint uns schon ein wenig merkwürdig. Im Himmel wird jetzt plötzlich geschwiegen, Schweigezeit. Vielleicht waren auch alle so beschäftigt wie wir vorhin vor dem Gottesdienst und dann plötzlich still sein vor Gott. Im Himmel wird geschwiegen. Da ist plötzlich auch all der Dank und das Lob und der Ruhm, plötzlich mal Ruhe, wird nichts mehr gesagt. Auch nicht mehr heilig, 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 einfach Ruhe, Schweigen. Und ich meine, es ist nicht die einzige Stelle, die wir hier finden in der Heiligen Schrift, die auf die Stille vor dem Herrn hinweist. Wir haben etliche Stellen in der Heiligen Schrift, dass man still sein soll vor dem Herrn und Gott in seinem Heiligtum wohnt. Oder auch wie Zephania 1, Vers 7 sagt, sei stille vor dem Angesicht Gottes des Herrn, denn nahe ist der Tag des Herrn. Einfach mal still sein vor dem Herrn, still sein und ihm vertrauen, auf ihn zu schauen. Gerhard Ter Stegen hat es auch in seinem Lied zum Ausdruck gebracht, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Das ist so ein Hineinfallen lassen in diese göttliche Ruhe. Einfach mal selber schweigen, sich innigst vor ihm zu beugen. Ja, wir sollen auch nicht die ganze Zeit im Aktivismus sein und in der Gegend herumrennen, sondern wir müssen es lernen, immer wieder still zu werden vor Gott. Nicht umsonst sprechen wir ja auch von der stillen Zeit. Wir brauchen täglich eine stille Zeit vor dem Herrn. Man fängt vielleicht mit 10 Minuten an, wenn man neu im Glauben ist, aber irgendwann da reicht eine Stunde nicht aus. Manchmal ist man 2 Stunden in der stillen Zeit, muss sich die Zeit natürlich auch nehmen, aber es ist unendlich kostbar, in der Bibel zu lesen und sich auf den Herrn auszurichten und dann auch ins Gebet zu gehen. Das sind sehr, sehr kostbare Zeiten, die wir dringlich brauchen, gerade in unserer heutigen Betriebsamkeit, einfach immer wieder Abstand zu nehmen, uns herausnehmen zu lassen und in die Stille vor den Herrn zu kommen. Jedoch scheint uns diese Stille, die wir hier sehen, schon etwas merkwürdig, wenn hier selbst alles Lob Gottes im Himmel noch verstummt. Und es mag zugleich ein Anzeichen dafür sein, wie schwer diese folgenden Posaunengerichte sein werden. Was für ein Gewicht die haben. Jetzt ist Schweigezeit im Himmel und dann geht's los. Vielleicht ist es ein schwaches Beispiel, wenn wir an ein Sommergewitter denken. Manchmal ist es ja, bevor ein Gewitter hereinbricht, auch so seltsam still. Da ist so ein Schweigen da, so eine merkwürdige Ruhe. Vielleicht auch eine Schwüle dabei. Und auf einmal da kracht es dann irgendwo am Himmel und dann nimmt das Gewitter seinen Lauf und irgendwann brast der Regen runter. Aber allermeist ist es vorher so merkwürdig still. Bereits in den Siegelgerichten brechen ja mancherlei fürchterlichen Dinge auf die Menschen herein. Und wir können uns auch vorstellen, dass auch die Menschen froh sind, einfach mal, dass sich da nichts mehr bewegt von Gerichtbarkeiten. Sie nehmen das vielleicht gar nicht als Gerichte wahr, es sind halt Naturkatastrophen, die so nacheinander hereinbratzen. Aber sicherlich sind auch die Menschen auf der Erde froh, wenn einfach mal Ruhe ist, Atempause. Und ich frage uns, ist es nicht bereits heute schon so? Also mir kommt es manchmal schon so vor, als ob eine Gerichtsserie nach der anderen jetzt schon in diese Welt hereinbrechen würde. Kaum hat sich eine Katastrophe gelegt, dann kommt doch schon die nächste, auch wenn man sie nur in den Nachrichten hört oder sieht, aber man muss es ja auch irgendwo verarbeiten, was sich alles bewegt in der Welt. Und man kann es auch beobachten, und ich denke, es beschäftigt uns auch, zumindest mich beschäftigt es sehr, dass sich die Katastrophen tatsächlich immer mehr häufen. Das ist keine Einbildung, das ist so. Auch wenn wir allein an die Erdbeben denken, was werden uns in den letzten Jahren alles an Erdbeben gemeldet? Und die Erdbeben, die verlaufen nicht immer gleich mild ab, sondern die werden auch in ihrer Stärke immer intensiver. Sie nehmen auch in ihrer Stärke stetig zu. Und kaum hat man im Februar in den Nachrichten von Neuseeland gehört, von Christchurch, dann treffen uns jetzt die Meldungen aus Japan und was für Meldungen das sind. Kaum gibt es eine Atempause. Und wir fragen uns, wie katastrophal wird es erst auf Erden sein, wenn die Gerichte der Trübsalzeit auf diese Welt hereinbrechen? Wer in den letzten Tagen das Geschehen in Japan in den Medien beobachtet hat, der wurde vielleicht zutiefst erschüttert. In einem Ausschnitt in der Tagesschau hatte ich gesehen, wie sich diese bis zu 10 Meter hohe Welle, diese Flutwelle über das Land ausbreitete. Sowas habe ich noch nie gesehen. Man meint, es wäre Science Fiction. Ich war zutiefst erschrocken und dachte, das gibt's doch nicht, das kann ja nicht wahr sein, was man das zu Gesicht bekommt. In Japan wurde ja alles ziemlich Erdbeben sicher gebaut und Japan war sich auch ziemlich sicher. Aber gegen solch eine Flut, da kann nichts standhalten. Wenn ganze Häuser einfach so mit hinweggespült werden, zumindest die, die vielleicht nicht ganz so massiv gebaut worden sind, Autos werden hochgewirbelt, einfach so im Wasser und werden mitgeschleudert, wie so Kinderspielzeug. Telegrafenmasten und Brücken werden eingerissen. Alles wird einfach niedergewalzt und mitgeschwemmt. Man denkt, das ist ein Traum, was da geschieht. Das ist ein Albtraum. Aber das ist dort geschehen. Das ist Wahrheit. Das Gegenteil hat sich erwiesen. Japan hat gemeint, sie wären ziemlich sicher und können sich gegen so ein Erdbeben behaupten. Aber das Gegenteil hat sich erwiesen. Vieles konnte dem Erdbeben eben nicht standhalten. Und auch die Hochhäuser, wie sehr sind die in Schwanken geraten. Die wankten hin und her wie Grashalme. Und jetzt noch eine zusätzliche Katastrophe mit dem Atomwerk in Fukushima. Die ganze Welt ist jetzt auch besorgt. Wie wird es weitergehen? Was wird dann alles ausbrechen aus dem Atomkraftwerk? Und was wird alles noch bedroht sein durch die radioaktive Strahlung? Der Mensch hat es einfach nicht mehr im Griff, wenn sowas hereinbricht. Und letztendlich ist da schon auch die ganze Welt damit betroffen. Und wenn man solche Katastrophen beobachtet, das kann einen schon sehr besorgt machen. Nur mal, wenn man an die Menschen dort denkt. Man weiß ja noch gar nicht, wie viele Tote da wieder in diesen Fluten mitgerissen worden sind und unter den Trümmern umgekommen sind. Auch Brände sind ja geschehen. Man geht ja schon von 1000 Toten aus, aber es können bei weitem noch mehr werden. Und ich dachte so daran, was denkt heute wohl ein Mensch, der Gott nicht kennt, wenn man diese Dinge alle so in der Welt beobachtet? Was denken momentan die außenstehenden Menschen, die Gott nicht kennen? Denkt man doch, da wird doch einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Alle Sicherheit geht verloren. Nirgends gibt es mehr einen richtigen Halt, so scheint es zu sein in dieser Welt. Ja, und dann fragt sich natürlich der natürliche Mensch, hat das Leben überhaupt einen Sinn? Was soll ich tun mit meinem Leben? Lasst uns doch das Leben genießen, so gut es möglich ist. Alles Mögliche herausholen aus dem Leben. Denn wir wissen nicht, wann wir überhaupt noch eine Überlebensexistenz haben. Vielleicht sind wir morgen tot. Ja, ich denke, in diesen Kategorien denken derzeit viele Menschen. Man muss sich auch nicht wundern, dass die Unmoral immer mehr zunimmt und die Ausschweifungen. Aber Gott möchte das Gegenteil erreichen. Gott möchte nicht, dass der Mensch sein Leben wegwirft und alle möglichen Dingen des Lebens nachgeht, um irgendwo eine Erfüllung zu haben. Nein, Gott möchte die Menschen auch heute noch mit solchen Dingen wachrütteln. Er möchte sie doch immer zur Buße bewegen. Und dass sie zu ihm umkehren und ihr ganzes Vertrauen auf ihn werfen. Nun, wir sind noch bei dieser halben Stunde Stille, die hier im Himmel geschieht. Der Apostel Johannes berichtet uns davon, er durfte auch dieses Geschehen mit ansehen. Aber vielleicht war Johannes sogar mit solch einer Länge des Schweigens ziemlich vertraut. Er kommt ja aus dem Alten Testament heraus. Denn vom Grundtext her entspricht diese halbe Stunde Stille genau dem Zeitraum, worin im alttestamentlichen Tempeldienst schweigend das Abbrennen des Räucherwerks abgewartet wurde. Das scheint uns sehr interessant zu sein. Der alttestamentliche Gottesdienst mit der Stiftshütte und später mit dem Tempel, das war ja nur ein Abbild von dem, was im Himmel ist. Im Himmel ist der wahre Gottesdienst. Und wir wissen, dass im Tempel oder vorher in der Stiftshütte das Heiligtum war und dann der Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten abtrennte, und vor diesem Vorhang stand der Räucheraltar im Heiligtum. Und vielleicht schauen wir mal kurz rein in 2. Mose Kapitel 30. Das finden wir etwas von diesem Räucherwerk. 2. Mose Kapitel 30. In Kapitel 30, Vers 1, da lesen wir, du sollst auch einen Räucheraltar machen, zum Räucherwerk von Akazienholz sollst du ihn machen, eine Elle lang und eine Elle breit soll er sein, viereckig und zwei Ellen hoch, und seine Hörner sollen aus ihm herausgehen. Und du sollst ihn mit reinem Gold überziehen, seine Platte und seine Wände ringsum, seine Hörner, und sollst ringsum einen Kranz von reinem Gold machen. Und je zwei Ringe unter den Kranz und so weiter. Dann in Vers 34, da geht es dann um das Räuchermaterial. In Vers 34, 2. Mose 30, Vers 34, da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Spezereien, wohlriechendes Harz, Räucher, Klaue Galbanum und reinen Weihrauch zu gleichen Teilen und mache Räucherwerk daraus, nach der Kunst des Salbenbereiters gemengt, gesalzen, rein und heilig. Und zerreibe etwas davon ganz fein und lege etwas davon vor das Zeugnis in der Stiftshütte, wo ich mit dir zusammenkommen will. Das soll euch hochheilig sein. Und von dem Räucherwerk, das nach diesen Vorschriften gemacht wird, sollt ihr euch keines machen, sondern es soll dem Herrn heilig sein. Wer es nachmacht, um daran zu riechen, der soll von seinem Volk ausgerottet werden. So heilig war Gott dieses Räucherwerk. Es war ein hochheiliges Räucherwerk. Und damit dieses Räucherwerk seinen Geruch entfalten konnte, welchen Gott auch erfreute, musste man zuerst glühende Kohlen vom Brandopferaltar herholen, der außerhalb der Stiftshütte oder des Tempels war, und sie auf den Räucheraltar legen. Und auch in diesen Gewürzen, da liegt eine sehr große Bedeutung. Bei Gott hat alles seine tiefgehende Bedeutung. Die vier Gewürze, die wir hier gerade erwähnt haben, Harz, Räucherklaue, Galbanum und reinen Weihrauch, diese vier Gewürze finden ihre Erfüllung im vollkommenen Charakter unseres Herrn Jesus Christus. Das ist wunderbar. Und zwar in dem Charakter, wie wir ihn in seinem irdischen Dienst sehen. Und es spiegelt sich auch in den vier Evangelien wieder, diese vier Gewürze. Und die ganze Fülle seines Wohlgeruchs kann Gott nur schätzen und alle, die mit ihm in priesterlicher Gemeinschaft sind, also auch seine Gemeinde. Und viel Räucherwerk zeigt, wie groß der Reichtum ist, der den Gebeten der Heiligen durch die Kostbarkeit Jesu Christi hinzugefügt wird. Die Gebete der Heiligen werden durch den Herrn Jesus vor Gott zu einem Wohlgeruch gemacht. Ohne den Herrn Jesus hätten wir keinen Zugang zum Vater. Aber durch den Herrn Jesus, wir kommen durch den Herrn Jesus zum Vater. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Durch ihn werden unsere Gebete zu einem Wohlgeruch gemacht. Und wir wissen ja auch, dass der Heilige Geist uns zu Hilfe kommt. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es gebührt, aber er, der Geist selbst, tritt für uns ein mit unausgesprochenen Seufzern. Er weiß, wie es vor Gott würdig ist. Römer 8, Vers 26. Manche Ausleger sind der Meinung, dass hier nur die Gebete der Gläubigen des Alten Testamentes gemeint sind. Ja, da gehen auch die Meinungen auseinander. Oder dass hier nur die Gebete der Märtyrer gemeint sind oder die Leute, die hier aus der Trübsalzeit kommen. Ich denke, das dürfen wir nicht so einfach so abgrenzen. Wir gehen eher davon aus, dass hier alle Gebete gemeint sind. Weil es hier in Vers 3 heißt, wenn wir wieder auf Offenbarung 8 zurückkommen, die Gebete aller Heiligen. Und da müssen wir davon ausgehen, dass es alle Heiligen zu alle Zeiten sind. Und hier werden jetzt alle noch nicht beantworteten Sehnsüchte, Erwartungen und Hoffnungen des Volkes Gottes aus allen Zeiten mit eingeschlossen. Und zwar geht es hier grundlegend um eine ganz bestimmte Bitte bzw. Hoffnung oder Erwartung. Um was geht es hier hauptsächlich? Was ist hier im Gange? Es geht um das Gebet, was der Herr Jesus seinen Jüngern in Bezug auf den Vater gelehrt hatte. Sagte doch der Herr Jesus in Matthäus 6, so sollt ihr nun beten, unser Vater, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name. Welch ein Wohlgeruch vor Gott, wenn wir so vor Gott kommen. Geheiligt werde dein Name. Wir legen da auch noch viel mehr hinein, als nur zu sagen, geheiligt werde dein Name. Ja, wir loben Gott, wir rühmen ihn und wir möchten ihn preisen, seinen Namen. Aber auch entsprechend in Heiligung wandeln, gehört auch dazu. Und dann in Matthäus 6, Vers 10, es komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Und genau daraufhin zielt ja die Trübsalzeit ab, es komme dein Reich. Ja, das sichtbare Reich auf Erden soll aufgerichtet werden. Das ist das Endresultat der Trübsalzeit. Das tausendjährige Königreich des Herrn Jesus Christus soll auf Erden aufgerichtet werden. Und es ist nicht meine Absicht, euch heute Morgen mit vielen Informationen zu überfordern. Ich hoffe, es wird nicht zu viel. Doch eines müssen wir noch in Bezug auf das Räucherwerk wissen. Im Alten Testament wurde am großen Versöhnungstag, also an Jom Kippur, dem hohen Priester vorgeschrieben, steht in 3. Mose 16, Vers 12 und 13, danach nehme er die Pfanne voll Glut vom Altar, der vor dem Herrn steht, und eine Handvoll wohlriechenden, zerstoßenen Räucherwerkes und bringe es hinein hinter den Vorhang, also ins Allerheiligste soll er das mit hineinnehmen. Und er tue das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke vom Räucherwerk den Sühndeckel, der auf dem Zeugnis ist, verhülle, damit er nicht sterbe. Also für den Priester war es eine gewisse Schutzfunktion auch. Aber wir sehen ganz Ähnliches jetzt hier in der Offenbarung im himmlischen Gottesdienst. Da ist ein Abbild von dem zu sehen. Ein Engel hatte hier diesen Auftrag. Der stellte sich an den Altar und hatte eine goldene Räucherpfanne. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es samt den Gebeten der Heiligen auf den Altar gebe. Da werden das Räucherwerk mit samt den Gebeten auf den Altar gegeben. Und der Rauch des Räucherwerkes steigt mit den Gebeten der Heiligen auf als Wohlgeruch vor Gott. Und der Engel nimmt die Räucherpfanne und füllt sie mit Feuer vom Brandopferaltar. Und dann wirft er das Feuer auf die Erde. Einerseits sehen wir hier die Heiligkeit Gottes, auf der anderen Seite symbolisiert diese Handlung den Zorn Gottes über die Sünde. Dass der Engel jetzt diese Räucherpfanne mit Feuer füllt und sie auf die Erde wirft. Und wir lesen ja, was hier entstanden ist. Er füllte sie mit Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde, und es entstanden Stimmen und Donner und Blitz und Erdbeben. Also da kam einiges in Bewegung. Wo nahm dieses Feuer zuerst seinen Lauf? Wir wissen, dass dieses Feuer an Golgatha oder mit der Geburt des Herrn Jesus, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist und mit seinem Eintritt in die Erde begonnen hat. Und dann am Kreuz von Golgatha hat der Sohn Gottes seine Hände und Füße durchbohren lassen für die Sünde der Welt. Und das hat er ja getan, damit wir durch sein Blut Sündenvergebung und eine ewige Erlösung haben können. Doch jetzt gibt es eben viele Menschen, die nicht umkehren, die dieses Geschenk nicht annehmen. Und genau die Leute trifft der Zorn Gottes. Und wer unbußfertig ist, der wird nun mit dem himmlischen Feuer, mit dem Zorn Gottes getroffen. Und die Posaunengerichte nehmen dann ihren Lauf. Aber es ist nicht auch ein Stück weit das, was Johannes der Täufer schon angekündigt hat. Er war ja draußen am Jordan, um die Menschen zu taufen. Und er hat ganz genau auch erkannt, wer es echt meint und wer nicht. Vielleicht meinen heute auch manche, sie müssen da so einen Ritus vollziehen, und mit dem Herzen waren sie nie richtig beim Herrn dabei. In Lukas 3, Vers 7 sagt Johannes, er sprach nun zu dem Volke, das hinausgehen, um sich von ihm taufen zu lassen, Schlangenbrut, wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entrinnen? Ja, sie haben gemeint, mit einer oberflächlichen Taufe wäre das alles erledigt. Aber Gott sieht das Herz. Niemand kann dem Zorn Gottes entrinnen, wenn er nicht mit dem Herz bei ihm ist. Wenn er sich nicht von Herzen mit Gott versöhnen lässt. Und in Vers 5, wir haben schon gelesen, der Engel nahm die Räucherpfanne und füllte sie mit Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde. Und es entstanden Stimmen und Donner und Blitze und Erdbeben. Und ab jetzt nehmen die Posaunengerichte ihren Lauf. Das ist der Start der Posaunengerichte. Aber bevor wir uns die Gerichte anschauen wollen, möchten wir uns noch mit den Posaunen kurz beschäftigen. Zweitens, die Posaunen. Erstens war die Stille im Himmel, der zweite Punkt, die Posaunen. Wir wissen, dass in der Heiligen Schrift bei Gott die Posaunen immer wieder schon eine große Rolle gespielt haben. Auch im Alten Testament finden wir immer wieder Posaunen. Und wir wissen auch aus dem Volke Israel, dass da immer wieder Posaunen zur Anwendung kamen. Wenn wir in die heutige Zeit der Gemeinde hineinziehen, dann fragt man sich ja, wo kommen eigentlich die Posaunenchöre her? Ich meine, die evangelikalen Gemeinden haben das weniger, aber so die landeskirchlichen Gemeinschaften und so, da findet man oft Posaunenchöre. Vor allem vor 20, 30 Jahren war das vielleicht noch mehr der Fall wie heute. Aber warum gerade Posaunenchöre? Ja, ich gehe fest davon aus, weil man hier in der Bibel so oft auch mit Posaunen zu tun hat. Posaunenchor. Und diese Posaunenchöre, die stimmen ja zum Lobe Gottes auch in den Gottesdiensten mit ein. Grundlegend müssen wir in der Heiligen Schrift erkennen, dass es bereits im Alten Testament zwei verschiedene Arten von Posaunen gab. Also nochmals eine Information. Es gab die sogenannten Silberposaunen, die auch zum Dienst in der Stiftshütte gehörten und im Tempel. Und es gab die sogenannte Schofar, welche aus Widderhörnern gemacht worden ist. Und diese Schofar, die wurde eher zum Gebrauch von prophetischem Dienst verwendet. Die Schofar, die finden wir zum Beispiel bei der Einnahme von Jericho. Das lesen wir in Josua Kapitel 6. Die Kinder Israel mussten ja die Stadt Jericho umwandern und ständig mussten die Posaunen dabei geblasen werden. Am siebten Tag gingen sie siebenmal um die Stadt und die Posaunen mussten geblasen werden. Josua 6, Vers 16 sagt uns, und beim siebten Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josua zum Volk, erhebet ein Feldgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Und in Vers 20 lesen wir dann, da erhob das Volk ein Feldgeschrei und die Priester bliesen die Posaunen. Als nun das Volk den Schall der Posaunen hörte und ein großes Feldgeschrei erhob, stürzte die Mauer in sich zusammen und das Volk erstieg die Stadt, ein jeder stracks vor sich hin. Also gewannen sie die Stadt. Also hier sehen wir, das waren Posaunen zur Einnahme der Stadt Jericho. Prophetische Posaunen oder auch Gerichtsposaunen. Es scheint uns diesbezüglich auch ein gewaltiger Vergleich zu sein, dass der Herr Jesus, bevor er hier sein tausendjähriges Königreich auf Erden aufrichtet, vorher die Posaunen bläsen lässt. Ist doch auch interessant. Und zwar sind es wiederum Gerichtsposaunen. Um was zu tun? Um all die Mauern, die sich die Menschheit gegen Gott aufbaut, einstürzen zu lassen. Um all die Mauern der Stolzen und Erhabenen zu stürzen. Um all die Widerstände zu legen. Dazu lässt Gott die Posaunen blasen. Und wenn wir diesen Vergleich sehen, dann sehen wir ja, der Herr Jesus, er ist unser wahrer Josua. Er ist der wahre Josua. Er steht im Inbegriff, die Erde einzunehmen. Denn er ist ja ohnehin der rechtmäßige Besitzer. Und bevor er aber jeden Widerstand in sich zusammenstürzen lässt, kündigt er durch Posaunen die herannahenden Gerichte an. Hochinteressant. Und warum tut es Gott? Damit sich der Mensch vielleicht doch noch besinne und sich vor seinem Gott demütigt und Buße tut. Heißt doch schon im Psalm 2, Vers 12, küsset den Sohn, dass er nicht zürne und ihr nicht umkommet auf dem Wege. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Müsste normal jeder Mensch lesen können. Aber wir wissen, wie der Mensch reagiert. Gott bietet die Versöhnung an, aber der Tor spricht in seinem Herzen, Psalm 14, Vers 1. Es ist kein Gott. So spricht der Tor in seinem Herzen. Sie begehren verderbliche und gräuliche Handlungen. Keiner ist, der Gutes tut, begegnet uns wieder in Römer 3, Vers 12. Der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt kein Gott. Wie dumm. Wie lächerlich. Der Mensch, der sagt, es gibt keinen Gott. Er muss immer und fortwährend andere Begründungen suchen für das, was sich in der Welt abspielt, als einfach auch Gott darin zu erkennen. Es muss alles auf andere Weise erklärt werden, wissenschaftlich erklärt werden. Oder Schöpfung, Evolutionstheorie und, und. Natürlich gibt es zu vielen Dingen auch tatsächlich wissenschaftliche Erklärungen. So ist es ja auch momentan mit dem Erdbeben in Japan. Natürlich kann man das auch wissenschaftlich erklären. Die Seismologen können genau erklären, wie das Erdbeben zustande gekommen ist. Sie wissen, dass da diese Seezunge ins Schwanken gekommen ist und dann diese Welle übergeschwappt ist oder mehrere Wellen. Und sie erklären das halt alles rein wissenschaftlich, aber sie sehen nicht, dass es letztendlich Gott ist, der dahinter steht. Und wenn alles wissenschaftlich zu erklären ist, ja, dann kann es ja Gott auch gar nicht sein. Der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Nö, das ist alles so, ebenso die Bewegungen, die hier auf der Erde sind. Dann darf es auch das Reich Gottes nicht geben, es darf das ewige Leben nicht geben. Der Mensch, der will sich ja auch letztendlich nicht reinreden lassen, er will alles selbst bestimmen, was er zu tun und zu lassen hat. Ich bestimme selbst mein Leben, ich bestimme selbst meine Ziele, das sagt der Mensch selbst und das sagen die Städte und das sagen die Länder und das sagen die großen Regierungen. Wir bestimmen selbst unser Leben und unsere Ziele. Vielleicht warst du auch mal so einer, dass du gesagt hast, ich lasse mich von niemandem reinreden. Bei mir war das auch mal früher so. Es gab bei mir einen Zeitpunkt im Leben, dachte ich, wenn es Gott gibt, dann wird er sich schon mal zeigen in meinem Leben. Aber ich lasse mich doch nicht immer da irgendwo, da so, lass mir nicht so fromme Dinge vorschreiben. Aber Gott hat eingegriffen und ich bin heute sehr dankbar. Und wenn wir dann noch schauen, was der Mensch heute alles tut, in seiner Selbstbestimmung, wie er die Erde und die Schöpfung wirklich kaputt macht, alles zerstört, Raubbau betreibt, auf so vielen Gebieten. Und wie stolz der Mensch ist. Und wie er mordet. Wie er die Dinge, die Gott geschaffen hat, eins ums andere zerstört. Müssen wir uns nicht wundern, dass Gott reagiert. Wir sind ja noch bei den Posaunen und wir müssen unterscheiden, dass es eben zweierlei Posaunen uns in der Schrift gezeigt werden, dass es die Posaunen, die hier angewendet werden, andere Posaunen sind, als die Posaune, die ertönt, wenn die Gemeinde entrückt wird. Und wenn wir diese Posaunen nicht voneinander unterscheiden, dann kommen wir mächtig ins Schleudern, weil dann denken wir, die Gemeinde, die ist noch lange auf Erden, erst bis hier dann die letzte Gerichtsposaune erschallt. Aber wenn die Gemeinde entrückt wird, dann wird keine Schofar, dann wird keine Gerichtsposaune geblasen werden, sondern eine Posaune für den Aufbruch der Gemeinde. Es ist eine Posaune Gottes. 1. Thessalonicher 4, Vers 16, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst und wir kommen dann hinterher. Also vermischen wir die Dinge nicht. Lasst uns nun weitergehen zu den Posaunengerichten. Auch ein letzter und dritter Punkt, die Posaunengerichte. Und da möchten wir jetzt hier das erste Posaunengericht anschauen. Es standen ja diese sieben Engel vor dem Thron oder vor Gott, hier in Vers 2, und ich sah, sagt Johannes, die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Sieben Engel bekommen sieben Posaunen, und die Engel blasen auch in diese Posaunen. Und in Vers 7 lesen wir dann, dass der erste Engel anfing zu posaunen. Und der erste Engel posaunte, und es entstand ein Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. Das ist eine schlimme Sache, die wir hier sehen. Und es erinnert uns auch, wenn wir an die Plagen in Ägypten denken, die Gott zugelassen hat, bevor das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Ich bringe immer wieder neue Gedankengänge mit hinein, aber wir müssen das auch in so einem Zusammenhang mal sehen. Damals hat Gott auch viele Plagen zugelassen, bevor das Volk Israel aus Ägypten heraus erlöst worden ist. Und in 2. Mose 9, Vers 23 lesen wir ganz ähnliche Dinge. Da heißt es nämlich, der Herr ließ donnern und hageln, dass das Feuer auf die Erde schoss. Und der Herr ließ Hagel regnen auf Ägyptenland. Aber da ging es nur um Ägyptenland. Dann lesen wir dort weiter, es war aber zugleich Hagel und ein unaufhörliches Blitzen mitten in den Hagel hinein. So stark, dass desgleichen in ganz Ägypten niemals gewesen, seitdem es bevölkert ist. Und der Hagel erschlug in ganz Ägyptenland alles, was auf dem Felde war, Menschen und Vieh. Auch zerschlug der Hagel alles Gewächs auf dem Felde und zerbrach die Bäume auf dem Lande. Also auch schon sehr, sehr katastrophal, sehr schlimm. Diese Plage in Ägypten hatte große Auswirkungen. Doch bedenken wir die Plage der ersten Posaune, die wird noch ein schlimmeres und größeres Ausmaß haben. Unvorstellbar! Der dritte Teil der Erde verbrannte, heißt es hier. Der dritte Teil der Bäume verbrannte. Was geht da alles an Sauerstoff verloren? Wie sehr schadet es der Erdatmosphäre? Das grüne Gras verbrannte. Nur noch Dürre. Welch eine Verwüstung. Welch eine Dürre bringt diese Posaune hervor. Der Himmel, der redet mit Hagel, Feuer und Blut. Und wenn von Blut die Rede ist, dann ist es zugleich auch ein Zeichen für den Tod. Nur wenn Blut in den Adern fließt, das wissen wir, dann ist auch Leben vorhanden. Aber wer Gott und sein Wort hasst, der liebt eben den Tod. Und das Blut wird fließen. Ich möchte bloß mal bis zur vierten Posaune mal so einen kleinen Überblick uns verschaffen. Kommen wir also zur zweiten Posaune. Vers 8. Und der zweite Engel posaunte. Und es wurde etwas wie ein großer feuerspeiender Berg ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, welche Seelen haben, starb. Und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Wir haben es hier wieder mit einem dritten Teil zu tun, wie bei der ersten Posaune. Und es geht hier bis zur vierten Posaune, so dass immer dritte Teile erwähnt werden. Diesmal finden wir andere Dinge. Diesmal finden wir hier, dass etwas wie ein großer feuerspeiender Berg ins Meer geworfen wurde. Ja, man denkt zuerst an einen Vulkan. Aber Johannes stellt hier eher einen Vergleich auf, wie ein feuerspeiender Berg. Manche Ausleger sind der Meinung, es könnte ein großer Meteorit gewesen sein. Andere meinen, es wäre vielleicht auch eine Regierung, eine große Regierung, die gestürzt worden ist, könnte auch dafür ein Bild sein. Etwas wie ein großer feuerspeiender Berg, der ins Meer geworfen wurde. Es könnte also sich auch um eine Großmacht handeln, die hier ausgetilgt wird. Und wir lesen das dritte Teil, also der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, welche Seelen haben, starb. Was schwimmen da alles für Leichen rum, an Getieren im Meer. Und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Einfach so, Schiffe versenkt, der dritte Teil aller Schiffe, die unterwegs sind. Vorher hatten wir es bei der ersten Posaune mit dem Lebensraum auf dem Festland zu tun. Nun haben wir es mit dem Lebensraum im Wasser zu tun und wir sehen, dass das auch sehr eingegrenzt wird. Die Katastrophen nehmen ihren Lauf. Schreiten wir zur dritten Posaune. Der dritte Engel posaunte. Da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf alle Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut. Und viele der Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Wird ein weiterer Lebensraum angegriffen. Der dritte Teil aller Gewässer. Nachdem zuerst die Erde und das Meer betroffen waren, so werden nun hier die Wasserquellen und die Flüsse und andere Gewässer angegriffen oder heimgesucht. Sicherlich geht es hier direkt an das Trinkwasser der Menschen. Ja, notwendig, um eine Lebensexistenz zu haben. Es geht ums Überleben. Wenn kein Trinkwasser da ist, dann ist die Gefahr groß. Wir lesen hier von einem Stern, der brennend wie eine Fackel vom Himmel herunterfiel, dessen Name Wermut ist und der hier großen Schaden anrichtet. Wer sich mit Pflanzen auskennt, der weiß, was Wermut für eine Pflanzenart ist. Was Wermut für eine äußerst bittere Pflanze ist. Und sie ist bekannt für eine große Giftigkeit. Sie ist sehr giftig. Im Alten Testament ist Wermut bereits ein Inbegriff der Bitterkeit und ein Symbol für Schmerz und Tod. Der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut, heißt es hier. Das heißt, der dritte Teil der Gewässer wurde vergiftet. Und was ist die Folge? Viele Menschen, die sterben daran, weil sie vergiftet werden. Und wir möchten noch schnell zu der vierten Posaune überschreiten. Der vierte Engel posaunte in Vers 12. Da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen. Jetzt geht es also an die Atmosphäre. Und der Tag, Entschuldigung, damit der dritte Teil desselben verfinstert würde und der Tag ohne Beleuchtung sei und seinen dritten Teil und die Nacht in gleicher Weise. Zuerst geht es an die Erde, dann an das Meer, dann an die Flüsse und Gewässer und nun geht es tatsächlich auch an das Licht. Es geht an Sonne und Mond und an die Sterne. Gott straft den Menschen, indem er ihm die Lichtquelle wegnimmt. Damit der dritte Teil desselben, heißt es hier am Ende, verfinstert würde und der Tag ohne Beleuchtung sei. Das muss schlimm sein. Seinen dritten Teil und die Nacht in gleicher Weise. Gott nimmt einfach das Licht weg. Ohne Licht da kann kein Leben wachsen. Ohne Licht kann auch kein Leben gedeihen. Ohne Licht, wie ist es denn, wenn die Wintermonate schon lang sind? Die Menschen werden depressiv. Sie werden ängstlich, wenn das Licht entzogen wird. Immer nur finstere Tage sind. Schlimm ist es. Insgesamt können wir schon an diesen Posaunengerichten feststellen, dass die Posaunengerichte Schritt für Schritt der Menschheit das Leben entziehen. Die Lebensbereiche werden immer enger geschnürt. Und die Menschheit wird den Mächten der Finsternis und des Todes preisgegeben. Gott lässt es zu. Dennoch sind wir noch nicht am Ende, aber ich möchte jetzt Schluss machen für die heutige Predigt, aber wir sehen in Vers 13 hier, in Kapitel 8, Vers 13, es geht noch weiter und dann wird es erst recht heftig. Denn da sagt Johannes, und ich sah und hörte einen Adler, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief, wehe, 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 denen, die auf Erden wohnen, wegen der übrigen Posaunenstimmen der drei Engel, die noch posaunen sollen. Jetzt geht's erst richtig los. Wehe, wehe, wehe. So Gott will, werden wir uns in der nächsten Woche damit in der Predigt befassen. Aber ich möchte uns fragen, was nehmen wir heute mit aus solch einer Predigt? Was ist für uns die Anwendung? Was können wir tun, wenn wir solche Dinge hören? Ist auch nicht für mich eine Freude, über solche Gerichte zu predigen. Ich würde viel lieber was anderes predigen. Aber ich denke, wir bekommen auch da Einblicke, wie heilig und groß unser Gott ist. Und wenn wir diese Dinge sehen, ich denke, da können wir viel mehr dankbar sein für alles, was Gott uns gibt und schenkt. Denn von ihm kommen ja all die Dinge, die wir in Gebrauch nehmen dürfen. Wir können viel, viel mehr dankbar sein, auch für unser Land, Für die Zeit, in der wir momentan leben dürfen, wir erfahren noch so viel Gutes. Manchmal weiß ich auch nicht, verdient haben wir das ja in keinster Weise. Gott hat uns in dieses Land hineingestellt und wir dürfen es in Gebrauch nehmen. Welch ein Geschenk. Wenn wir diese Gerichte sehen, dann dürfen wir umso mehr dankbar sein, dass Gott uns nachgegangen ist und dass wir zu ihm finden durften. Welch ein Geschenk. Lasst uns auch immer mehr dankbar sein für sein ewiges Erlösungswerk. Wir haben so viel Grund zu danken. Wir haben überhaupt keinen Grund zu jammern. Und lasst uns in diesbezüglich auch neu dazu entfacht sein, die Menschen zu warnen, die Gott noch nicht kennen. Muss ich mir selber sagen. Wir gehen so achtungslos oft an den Menschen vorbei. Die Menschen, die gehen verloren, wenn es ihnen keiner sagt. Wenn es ihnen niemand mitteilt. Wenn es ihnen nicht gepredigt wird. Wenn sie keine Schriften bekommen. Dann werden sie verloren gehen. Das möchten wir mitnehmen aus dieser Botschaft. Dankbar zu sein. Die Verlorenen zu warnen und für sie zu beten. Amen. Das möchte ich jetzt auch noch mit uns tun. Noch beten. Und ich denke, das können wir auch gleich dafür hernehmen, dass wir auch einfach für die Menschen beten, dass sie sich noch retten lassen und dass Gott noch Menschen retten kann, solange es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken für dein Wort. Wir möchten dir danken, dass du uns, Herr, auch deine Ratschlüsse nicht verschweigst, dass du es uns mehr und mehr offenbarst. Herr, vielleicht, dass du uns auch gerade auch in dieser Predigtreihe auch manches aufschließt, dass wir es mehr und mehr stückweise erkennen dürfen, wie du, Herr, die Dinge in Bewegung setzen wirst, wie alles zustande kommen wird, wie die Dinge nacheinander ablaufen werden. Herr, unsere Erkenntnis ist so mager, sie ist so klein und es ist nur alles Stückwerk. Aber wir danken dir, Herr, für die Einblicke, die du uns gibst. Und wir danken dir, Herr, auch für die Einblicke, wo wir auch festsehen können, dass es sich so verhält. Wir möchten dir danken, Herr, für deine Gnade. Wir möchten dich bitten, dass du unsere Erkenntnis weiterhin mehrst und dass wir auch entsprechend darauf reagieren können. Herr, und wir möchten Buße tun, auch an diesem Morgen, dass wir oft unseren Mitmenschen so wenig mitteilen. Von dem her, was auf diese Welt hereinbrechen wird, mit dem, was sie selbst erwartet und dass sie wirklich verloren gehen. Ja, wenn sie nicht auf uns hören, dann können wir es nicht machen. Aber Herr, gebrauch uns und gib uns Mut, jedem Einzelnen von uns, dass wir es den Menschen sagen. Dass wir, Herr, bereit sind, auch Herr, Zeugen für dich zu sein. So möchten wir dir auch jetzt diesen restlichen Tag anbefehlen. Du weißt, dass wir auch nachher noch gemeinsames Mittagessen haben wollen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du unsere gemeinsame Zeit segnest. Herr, dass wir auch Freude miteinander haben können. Dass wir in deiner Liebe auch untereinander wandeln dürfen. Und möchten dir dankbar sein auch für solche Möglichkeiten. Preisen dich in dem Namen des Herrn Jesus. Amen.